Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Im Nahen Osten wird der Kampf im Gazastreifen immer blutiger. Er hat Gaza-Stadt erreicht, dort wo Haus an Haus steht. Dass sie um ihr Leben rennen können müssen, daran haben sich in Gaza viele gewöhnt. Doch einen solch heftigen Beschuss wie heute hatten wohl wenige bislang erlebt. Es gab mindestens 100 Tote und die Angriffe gehen weiter. Die Zivilisten, die flüchten können, wissen nicht wohin. Der Gazastreifen ist klein, etwas größer als Bremen. Da bleibt nicht viel Platz, um Schutz zu suchen. Auch die israelischen Soldaten kommen immer weiter in die tödliche Nähe der Hamas. 13 Soldaten kamen ums Leben. Gab es vor wenigen Tagen noch Hoffnung, es könnte eine dauerhafte Waffenruhe gelingen, zeigt der heutige Tag, dass schon eine einzige Stunde innehalten kaum möglich ist. Rüdiger Baumann.
Sie suchen nach Verletzten und sie finden viele Tote. Die Straßen von Zaatjahie heute Nachmittag. Ein Schlachtfeld. Mehr als 60 Menschen sterben hier heute Morgen. Mehrere hundert werden verletzt. Erst nach einigem Hin und Her können sich die israelische Armee und die Hamas auf eine Feuerpause für das Stadtviertel von Gaza einigen, um Tote und Verletzte zu bergen. Es sind die schlimmsten Angriffe seit Beginn des Krieges. Die israelische Armee hatte hier Hamas-Kämpfer vermutet und mit voller Wucht zugeschlagen. Raketen, Granaten, Panzerangriffe, Häuserkampf. Nach dem Ende der lokalen Waffenruhe geht es auch am Abend weiter. Wieder kommen Menschen um, radikale Kämpfer, aber auch Unschuldige. Die Hamas will Vergeltung. Wir werden nicht kapitulieren, auch wenn wir die Schwächeren sind. Wir werden keinen Schritt zurückweichen. Verzweiflung, Panik. Viele fliehen, doch wohin? Wo werden die Israelis nicht angreifen? In die Nähe einer Schule, einer UN-Einrichtung? Doch die sind mit mehr als 80.000 Flüchtlingen schon überfüllt. Wir sind hierher gekommen, aber alles ist überfüllt. Jetzt müssen wir eine andere Unterkunft suchen. Uns ist aber klar, dass wir in Gaza nirgendwo sicher sind. Manche setzen sich einfach neben das Krankenhaus, um einigermaßen sicher zu sein. Israel will die Angriffe fortsetzen. Erst wenn die Hamas einlenkt und aufhört, Raketen nach Israel abzuschießen, könne es ein Ende der Operation geben. Immer mehr der Tunnel und Waffenlager der Hamas können die Soldaten aufspüren und sprengen. In 2 bis 3 Tagen könnte der größte Teil der Tunnel zerstört sein. Vielleicht ein Hinweis, wie lange die Bodenoffensive noch dauert. Auch Israel beklagt Opfer. 13 Soldaten sollen nach Armeeangaben allein in den letzten 24 Stunden getötet worden sein. Und seit einer Stunde feiert die Hamas. In einem Propagandavideo heißt es, dass sie einen israelischen Soldaten gefangen nehmen konnten.
Richard Schneider in Tel Aviv, wissen Sie Näheres zum Schicksal des Soldaten?
Ich habe vorhin mit dem Armeesprecher telefoniert und er sagte mir wörtlich, dass die Armee im Augenblick dieser Sache noch nachgeht. Also er hat das weder bestätigt, noch hat er es dementiert. Das Eigenartige ist, dass die Hamas einen Namen veröffentlicht hat, also wie dieser angeblich entführte Soldat heißt. Dieser Name ist aber tatsächlich aufgetaucht auf der Liste dieser 13 Toten. Also ist der Name eines der Toten. Insofern ist das Ganze im Moment noch etwas unklar.
US-Außenminister Kerry reist schon morgen in die Region, um zu vermitteln. Kann das denn nach diesem Tag noch gelingen?
Naja, auch was wir gerade in dem Beitrag meines Kollegen Rüdiger Baumann gehört haben. Verteidigungsminister Yaron hat heute Abend gesagt, dass in etwa 3 bis 4 Tagen möglicherweise die Tunnel alle gesprengt sind. Das ist in der Tat ein erster Hinweis darauf, dass Israel dann möglicherweise bereit wird, tatsächlich eine Waffenruhe einzugehen. Die Frage ist nur, ist die Hamas das? Die Hamas hat 3 Waffenruhen nicht gehalten bzw. abgelehnt, sagt auch jetzt weiterhin, sie will keine Waffenruhe, hat Forderungen, die Israel niemals erfüllen kann. Und insofern ist die Frage, ob diese Mission von US-Außenminister Kerry jetzt schon von Erfolg gekrönt sein kann.
Vielen Dank, Richard Schneider aus Tel Aviv. Dieser Mann könnte ein Gerät in den Händen halten, der weiß, das weiß, was wirklich passiert ist. Was der pro-russische Separatist durch das Feld trägt, soll eine der Blackboxen von Flug MH17 sein, auf denen Gespräche im Cockpit und sonstige Geräusche aufgezeichnet werden. Nicht nur die Angehörigen der fast 300 Toten warten auf die Wahrheit. Warum stürzte die Maschine vom Himmel und verteilte ihre Trümmer am Boden über fast 35 Quadratkilometer? Es ist für Familien und Freunde schwer erträglich, dass nicht ausgewiesene Experten das Unglück komplett untersuchen, sondern die Separatisten an der Absturzstelle für ihre ganz eigene Ordnung sorgen. Demian von Osten.
Steckt in dieser kleinen Kiste die ganze Wahrheit? Katastrophenhelfer finden offenbar einen der Flugschreiber bereits vor 2 Tagen. Seitdem gibt es ein Hin und Her um diese Geräte, die für die Aufklärung so wichtig sind. Separatistenführer Alexander Borodai sagt jetzt, ja, die Separatisten hätten die Flugschreiber. Wir warten jetzt auf die Ankunft der Spezialisten von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation. Dann sind wir bereit, ihnen diese technischen Geräte des Flugzeugs zu übergeben. Doch es kursiert die Angst, dass der Flugschreiber bis zur Übergabe an die Behörden manipuliert werden könnte. Der Luftfahrtsachverständige Harald Hanke kennt sich mit Flugschreibern wie diesem aus. Für ihn ist eine Manipulation zwar denkbar, aber auch sehr unwahrscheinlich.
Man müsste Unfalluntersucher sein, man müsste die Computer haben, die einen Unfalluntersucher hat, und man müsste sehr, sehr viel Know-how haben, um überhaupt so etwas machen zu können.
Know-how, das den Separatisten alleine nicht zugetraut wird. Der Bahnhof der Stadt Torres heute Morgen. In diesen Güterzug sind viele der Leichen gebracht worden. Fast 170 sollen es laut Separatisten sein. Beobachter der OSZE durften sich die Kühlwaggons am Morgen ansehen. Zählen konnten sie die Leichen nicht. Ohne besondere Ausrüstung gehe das nicht, heißt es. Die ukrainische Regierung möchte die Leichen weg von hier in von ihr selbst kontrolliertes Gebiet bringen. Wir sind weiter im Dialog, um diesen Zug dort wegbewegen zu können, um dann die Leichen zu identifizieren und von Experten untersuchen zu lassen. Es sind politische Verhandlungen um Tote, kaum auszuhalten für Angehörige und für diejenigen, die wie hier vor der niederländischen Botschaft in Kiew um die Opfer von Flug MH17 trauern.
Unter den Opfern des Flugzeugunglücks waren auch mehrere AIDS-Forscher, die auf dem Weg nach Australien waren. Dort wurde heute die Welt-AIDS-Konferenz eröffnet. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Der Kongress begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des Flugzeugunglücks in der Ukraine. 6 der Passagiere hatten an der Welt-AIDS-Konferenz in Australien teilnehmen wollen. Bis Freitag wollen dort rund 12.000 Forscher und Experten über die Bekämpfung der Immunschwächekrankheit beraten. Weltweit leben etwa 35 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus. In den USA hat die Witwe eines Rauchers einen spektakulären Erfolg gegen die Tabakindustrie erstritten. Ein Geschworenengericht in Florida verurteilte den US-Tabakkonzern Reynolds zu einer Strafe von umgerechnet 17,5 Milliarden Euro. Die Klägerin hatte dem Konzern vorgeworfen, nicht ausreichend vor den Folgen des Zigarettenkonsums gewarnt zu haben. Ihr Mann war im Alter von 36 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Reynolds will das Urteil anfechten. Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg hat den Großen Preis von Deutschland gewonnen. Der Mercedes-Pilot ist der erste deutsche Fahrer seit 8 Jahren, der das Rennen auf dem Hockenheimring für sich entscheiden konnte.
Der Lauf der Silberpfeile nimmt auch zur Saisonmitte kein Ende. So sie vorne wegfahren und das Rennen bestimmen können, sind sie immer noch nicht einzuholen. Heute trifft das auf Nico Rosberg zu, der die Stärke seines Wagens fehlerfrei umsetzt. Seinem Teamkollegen Lewis Hamilton gelingt sogar eine Aufholjagd von Startplatz 20 auf Rang 3. Das Rennen auf dem Hockenheimring verläuft turbulent. Sebastian Vettel zum Beispiel setzt sich hier gegen beide Ferrari durch und wird am Ende Vierter. Nico Rosberg gelingt sein 4. Saisonsieg. Dadurch baut er seine WM-Führung weiter aus.
Der Große Preis von Aachen beginnt mit einer Schrecksekunde. Wie schon am Donnerstag im Nationenpreis stürzen Katrin Eckermann und Firth of Lorne am Wassergraben. Die Folgen: Schlüsselbeinbruch für die Reiterin aus Münster, Prellung und Zerrung beim Pferd. Im entscheidenden Stechen kann sich Christian Ahlmann aus Mahl mit Codex One durchsetzen. Als einziges Paar strafpunktfrei verweisen sie den US-Amerikaner Kent Farrington auf Platz 2. Ahlmanns erster Sieg im Großen Preis von Aachen wird mit 330.000 Euro Preisgeld belohnt.
Der amerikanische Film- und Fernsehschauspieler James Garner ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in Los Angeles. Vor allem durch seine Titelrolle in der TV-Serie Detektiv Rockford, Anruf genügt, wurde Garner einem großen Publikum bekannt. Seinen Durchbruch hatte er Ende der 50er Jahre als Spieler Maverick in der gleichnamigen Western-Serie. Gestorben ist auch der Radio- und Fernsehmoderator Manfred Sechsauer im Alter von 83 Jahren. Er gehörte in den 60ern zu den Ersten, die Beat, Rock und Blues im Radio spielten. Mit dem Musikladen etablierte er dieses Genre auch im Fernsehprogramm. Sechsauer moderierte die ARD-Show von 1972 an mehr als 10 Jahre lang zusammen mit Uschi Nacke.
Am 20. Juli 1944 sollte Adolf Hitler sterben. Das war der Plan einiger deutscher Offiziere, um den Krieg zu beenden. Der Raum im Führerhauptquartier, Wolfschanze in Ostpreußen, war nach dem Attentat total zerstört, aber der Anschlag scheiterte. Hitler überlebte nur leicht verletzt und die Widerständler aus dem Militär wurden hingerichtet. Als einer der ersten Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, der Mann, der die Bombe legte. Rund 200 Mitverschwörer starben nur wenig später. Tina von Löhneisen hat 2 Männer getroffen, in deren Familien Offiziere des Widerstandes waren.
2 Männer aus 2 verschiedenen Generationen. Für beide ist dieser Ort ein besonderer, ein tragischer Ort. Axel Smens Vater hatte versucht, seinen Vorgesetzten für den Widerstand zu gewinnen. Dafür wurde er nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler in Plötzensee erhängt.
Es kommen automatisch die Gedanken an den Vater, der dort eben gehangen hat. Und das sind, sind es schreckliche Gedanken, die sie haben.
Für Robert von Steinrück ist der 20. Juli 1944 eine Generation weiter entfernt. Sein Großvater gehörte zur Widerstandsbewegung und wurde in Plötzensee umgebracht. Doch er warnt davor, die Verschwörer zu Helden zu stilisieren.
Im Falle meines Großvaters, der war nun am Anfang begeisterter Nationalsozialist und hat sich dann stückchenweise in einen Prozess begeben und festgestellt, er hat sich auf Verbrecher eingelassen und irgendwann hat er sich dann gelöst. Dieser Prozess ist unheimlich spannend. Ich glaube, es ist besser, man sieht sie als Menschen mit Widersprüchen.
Das offizielle Gedenken am Jahrestag, für beide ist es sehr wichtig. Und auch die Rede des Bundespräsidenten am Mittag im Bendlerblock habe die richtigen Akzente gesetzt.
Wir in Deutschland bewahren dem gesamten Widerstand ein ehrendes Gedenken. Dem mutiger Einzelner, wie auch dem kommunistischen Widerstand. Und wir tun es aus tiefer Achtung und mit hohem Respekt vor der Leistung aller Mutigen.
Mir hat gefallen, dass er den Widerstand in der gesamten Breite angesprochen hat.
Er hat ganz klar die Botschaft verkündet, übernehmt Verantwortung, engagiert euch.
Sie haben Vater und Großvater nie kennengelernt. Trotzdem ist ihnen wichtig, dass deren Geist weiterlebt und die nachkommenden Generationen den 20. Juli 1944 nicht vergessen.
Und wir blicken noch aufs Wetter, das uns eines der heißesten Wochenenden des Jahres beschert hat und einigen Städten in Nordrhein-Westfalen dann heute Nachmittag plötzlich landunter. In Essen gab ein Gullideckel eine nasse Showeinlage und begann zu tanzen. Autos kämpften sich unter Brücken durch kleine Seen und in Düsseldorf zuckten Blitze. Carsten Schwanke, wo erwarten uns denn noch Blitz, Donner und Regen?
Also in dieser Nacht kann es eigentlich überall im gesamten Westen Deutschlands passieren, von Baden-Württemberg hinauf bis nach Niedersachsen. Denn genau dort haben wir jetzt sozusagen die gewitterträchtige Luft. Wir sehen es hier auch, das ist feucht, es gibt überall Regen. Das Gewitter von Nordrhein-Westfalen ist weiter im Emsland nach Norden gezogen und ist jetzt abgezogen Richtung Nordseeküste. Aber hier sehen wir zum Beispiel kleine gelbe Punkte. Das sind einzelne Gewitter, die sich so von Hannover bis hinauf nach Rothenburg-Wümme erstrecken. Das kräftigste Gewitter gibt es zurzeit jedoch im Süden Baden-Württembergs. Dort gab es jetzt auch schwere Sturmböen und enorme Regenmengen von mehr als 20 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in nur einer Stunde. Diese Gewitter werden sich in der Nacht weiter Richtung Hessen und auch wiederum nach Nordrhein-Westfalen ausdehnen. Und genau dort werden wir dann morgen Vormittag die kräftigsten Regenfälle haben in Nordrhein-Westfalen. Es ist dann weniger das Thema Hagel- oder Sturmböen. Es ist einfach sehr, sehr viel Regen, der hier herunterkommt. Am Nachmittag kommen dann außerdem noch kräftige Gewitter, diese dann jedoch auch mit Hagel- und Sturmböen, hier vom Böhmischen Becken Richtung Sachsen, Richtung Erzgebirge voran. Und die bewegen sich weiter Richtung Thüringen, Hessen, südliches Niedersachsen und erneut nach NRW. Außerdem fängt es dann am Alpenrand und im Alpenvorland immer stärker an zu regnen. Im Nordosten wird man davon nichts spüren. Bei viel Sonnenschein gibt es hier bis zu 29 oder 32 Grad. Unter diesen Regenwolken zum Teil nur 19 bis 23 Grad. Das sind sozusagen die markanten nächsten 24 Stunden. In den nächsten beiden Tagen wird das Wetter aber wieder sommerlicher und ruhiger.
Na, das sind doch dann gute Aussichten für die Woche. Danke, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier folgt das Kulturmagazin Titelthesen Temperamente. Die nächste Tagesschau informiert Sie gegen 2.30 Uhr. Und ab morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Thomas Roth. Ihnen eine schöne Woche.